Barschel war ja auch einer von denen, der mal im Büro stand und also sehr deutlich sagte, er geht davon aus, dass er der nächste Bundeskanzler
hätte
sein wird.
Hätte ich von dem Schmutz konkret gewusst,
ich gebe Ihnen mein Ehrenwort,
glaube ich nicht, dass ich den Wahlkampf überstanden hätte,
dass die gegen mich erhobenen Vorwürfe haltlos sind.
Und er war im Grunde, ja, ein Wrack ist zu doll gesagt, aber er war kaputt.
Ich werde von meinem Amt als Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein zurücktreten.
Der zurückgetretene Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Uwe Barschel, ist heute Mittag in einem Genfer Hotel tot aufgefunden
worden. Familie von Uwe Barschel zweifelt nach wie vor an einem Selbstmord des früheren schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten.
Und das hatte ich immer das Gefühl, man will die Wahrheit nicht.
Sie geht weiterhin von Mord aus.
Man will die Wahrheit nicht.
Politische Verbrechen und Skandale mit Geier und Niesmann. Heute
ist da jemand, auch keine Antwort, Tür aufgemacht, und dann sah ich dann den leblosen Körper über den Spiegel schon in der Badewanne liegen.
Die Fakten sind eben, dass es bestimmte Spuren gibt, die von Uwe Barschel allein nicht haben verursacht werden können.
Aber diese Umstände, dass diese Notizen, die waren ja so hingelegt, als hätte er irgendwie eine Absprache mit mir gehabt, das muss gefunden werden, das muss verbreitet werden.
Woran starb der Ministerpräsident in der Badewanne?
Wobei es überhaupt nicht darauf ankam, was denn Uwe Barschel wirklich wusste.
Weil dann auch gesagt worden ist, dass jeder Geheimdienst der Welt hier irgendwie in Frage kommt, um diesen Killing-Job gemacht zu haben. Hast du irgendwas übersehen, habe ich mich gefragt.
Sondern eigentlich nur darauf ankam, was andere meinten, dass er hätte wissen können.
Der Fall Uwe Barschel.
Aber letztendlich bleibt für mich ein Zweifel, ob es wirklich so war. Und das Nagendste ist eigentlich, dass es keine Klarheit gibt.
Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, liebe True Crime Fans, wir haben sie lange warten lassen, wir haben lange damit gerungen und lange gebraucht, weil der Fall ist so wahnsinnig komplex und umstritten, aber er ist eben auch sehr spannend und heute ist es soweit. Heute reden wir über die Mutter aller deutschen True Crime Politikfälle, denn diese Affäre hat wirklich alle Zutaten, die den Reiz an True Crime ausmachen. Ein riesiger Skandal, ein prominentes Todesopfer, nämlich sogar ein Ministerpräsident, ungeklärte Todesumstände, viele offene Fragen, also unglaublich spannend zu erzählen, der Fall von Uwe Barschel.
Also mir scheint eher, du meintest typisch True Crime, ja. Niemand schert sich um das Opfer, noch weniger Leute scheren sich um die Hinterbliebenen. Dafür gibt's aber jede Menge Voyeurismus, Verschwörungstheorien und selbst die, mein Lieber, sind schon zigtausendmal erzählt worden und sogar schon in Podcasts. Nein.
Also erstens, es gibt einen Jahrestag, an dem Barschel und sein mysteriöser Tod wieder oft Thema ist, nämlich im Mai 2024 wäre der CDU-Politiker 80 Jahre alt geworden. Und wer weiß, wenn die Geschichte damals im Jahr 1987 nicht so aus dem Ruder gelaufen wäre, vielleicht würde man Barschel heute besuchen zu seinem 80. als so verdienten Ministerpräsidenten, vielleicht sogar als Altkanzler.
Ja, aber trotzdem ist es doch erst einmal die Geschichte von einem tragischen Fall, von einem Ministerpräsidenten, der sich in seinen politischen Intrigen verheddert hat und der am Ende tot in einer Badewanne gefunden wird. Und ganz ehrlich, jeder kennt das doch schon.
Naja, ob das glaubst oder nicht, ich habe mit jungen Leuten gesprochen, die können mit dem Namen Uwe Barschel heute kaum noch was anfangen oder sogar gar nichts mehr. Und ich wette, auch alle anderen, ja, die schon älter sind, haben die Einzelheiten von diesem Politik-Thriller, muss man ja sagen, inzwischen auch nicht mehr parat. Ja. Geschweige denn die Erkenntnisse und Recherchen der letzten 10 Jahre, da gibt es nämlich einige. Ja. Und egal zu welcher Gruppe Sie gehören, liebe Hörer und Hörerinnen, dieser Fall wird Sie umhauen, nochmal oder eben zum ersten Mal, je nachdem.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Umstände des Todes von Uwe Barschel sind zurzeit noch ungeklärt. Reporter der Illustrierten Stern hatten den zurückgetretenen Ministerpräsidenten heute Mittag leblos in seinem Genfer Hotelzimmer aufgefunden. Im Verlauf der folgenden Stunden war zunächst gemeldet worden, Barschel habe sich erschossen. Die Genfer Polizei sah die Todesursache des 43-Jährigen jedoch nicht das eindeutig geklärt an.
Na gut, ich gebe mich geschlagen und diejenigen, die uns häufiger hören, wissen ja, mein Widerstand an dieser Stelle war sowieso nur gespielt und das sehr schlecht. Ich sage hallo und herzlich willkommen da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Episode von True Crime Politik. Heute mit der Mutter aller deutschen True Crime Fälle, ja. Der tote Ministerpräsident in der Badewanne, der Fall Uwe Barschel.
War es Mord? War es Selbstmord? War es Tötung auf Verlangen?
Steven, meinst du echt, wir können diesen Fall jetzt nochmal hier erzählen und darüber so sprechen, als würden die Leute das zum ersten Mal hören? Ich meine, Wer sich für politische Verbrechen interessiert, der kennt doch auch schon den Fall Uwe Barschel. Der ist so bekannt, dass er schon Teil der Popkultur geworden ist, mit Parodien, mit schlechten Scherzen. Es gibt sogar Songs darüber.
Uwe Barschel lebt, Uwe Barschel lebt, Uwe Barschel lebt, Uwe Barschel lebt, Uwe Barschel lebt.
Ja, dieser Song ist von den Nimmertoten. Und sie waren nicht die einzigen, die angefangen haben, Uwe Barschels Tod in der Popkultur zu verarbeiten. Es gibt einen skandalbehafteten Auftritt der Ärzte, damals live aus dem Alabama im Bayerischen Rundfunk, mit Günther Jauch. Und bevor sie ihren indizierten Song Geschwisterliebe gespielt haben, was sie eigentlich gar nicht durften, hat Farin Urlaub seine Fans gewarnt. Singt dieses Lied nicht mit, denkt an Uwe Barschel. Er hat es auch schon versucht und sie haben ihn erschossen. Das war einen Tag nach seinem Tod, da kannte man die richtigen Todesumstände noch gar nicht und wusste die Ursache auch gar nicht. Ein riesengroßer Skandal. Edmund Stoiber, damals Leiter der Bayerischen Staatskanzlei, hat den Sender gerügt und eine Entschuldigung vom Bayerischen Rundfunk gefordert und Günther Jauch musste zu Kreuze kriechen.
Uwe hat als Kind schon gern und oft gebadet. Das hat ihm im späteren Leben sehr geschadet. Dieser Hang zur Reinlichkeit wurde ihm dann zum Verhängnis. Er ging in die Wanne, anstatt in das Gefängnis.
Stopp, aber ja, also auch der Song ist ja wirklich heute noch geschmacklos. Also du musst immer dran denken, der Mann hat Kinder hinterlassen. Ja, ich habe für diese Folge sogar Mails mit einem der Söhne geschrieben.
Und das ist ja genau mein Argument. Warum soll man in dieser alten Geschichte, in diesen alten Wunden nochmal herumpruckeln, zumal es jetzt knapp 40 Jahre her ist, dass Uwe Barschel gestorben ist?
Okay, du hast ja recht. Aber genau deshalb, weil es so lange her ist, stolpert man ja auch immer wieder über was Neues. Ja, also wenn man sich nochmal heute die alten Spiegel- und Sternhefte von 1987 durchliest. Und interessant auch, inzwischen sind ja auch viele Originaldokumente veröffentlicht. Nicht wurden, also sogar die alten BND und die alten Stasi-Akten über Barschel.
Und du willst mir jetzt erzählen, da stand was Neues drin?
Ja schon, da kommen wir gleich drauf. Fakt ist, man hat vieles vom Fall Barschel heute nicht mehr auf dem Schirm. Ich sag mal nur vier Stichworte. Stasi, Waffenhändler, Schubladenaffäre und warum musste eigentlich wegen der Barschel-Affäre 6 Jahre später der SPD-Kanzlerkandidat zurücktreten? Du bist doch der SPD-Experte hier, sag doch mal.
Ja, das weiß ich natürlich. Björn Engholm, der wusste zu viel.
Das ist nicht ganz falsch, der wusste zu viel. Ja. Allerdings nennen das auch manche als den Grund von Uwe Barschel. Der wusste zu viel. Das kann man jetzt von dir nicht behaupten und deswegen schlage ich vor.
Danke.
Wir fangen mal an dem Punkt an, den die meisten irgendwie kennen. Uwe Barschel, er ist der frisch zurückgetretene Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein und soll am Montag, dem 12. Oktober 1987, vor dem Untersuchungsausschuss des Landtages befragt werden in einer Affäre, in der geht es um gezielte Bespitzelung, um Verleumdung seines Gegenkandidaten von der SPD.
Björn Engholm.
Genau. Und wir erklären später genau, worum es da ging. An dieser Stelle ist nur wichtig, die Affäre, die gerade von diesem Untersuchungsausschuss aufgeklärt werden soll, hat Barschel gerade das Amt, eine Landtagswahl und seinen Ruf gekostet. Und nun soll er im Ausschuss dazu befragt werden. Doch zu der Befragung kommt es nicht, denn am Sonntag vorher, am 11. Oktober 1987, wird er tot von einem Reporter des Stern aufgefunden, leblos, in der Badewanne eines Hotels in Genf. Im Anzug mit Krawatte, der Kopf auf ein Handtuch gebettet. Der Reporter macht von der Szene sofort ein Foto und dieses Foto geht um die Welt.
Und wenn wir jetzt schon die Geschichte erzählen, die schon so oft erzählt worden ist, dann aber doch bitte nicht mit angelesenem Stephen Geier-Wissen, sondern aus erster Hand. Sie haben richtig gehört, wir haben den Mann in unser kleines Podcast-Studio in Berlin eingeladen, der Uwe Barschel damals tot aufgefunden und in der Badewanne fotografiert hat. Das Bild ist bis heute eines der berühmtesten, aber auch eines der umstrittensten Bilder der deutschen Pressegeschichte. Und auf den Auslöser gedrückt hat der Sternreporter Sebastian Knauer.
Und bevor wir ihn hören, sage ich nur kurz, er war zu dem Zeitpunkt 42 Jahre alt, jünger als ich jetzt, und schon seit 10 Jahren beim Stern, zuletzt als politischer Redakteur in der Zentrale in Hamburg. Wenig später wird er dann zum Spiegel wechseln und heute schreibt er übrigens Bücher, vor allem Sachbücher und Krimis.
Aber wir wollen ja nicht über heute reden, sondern über den Oktober 87, in dem die Chefredaktion des Stern Sebastian Knauer nach Genf schickt. Die Redaktion hat einen Tipp bekommen, dass Uwe Barschel sich dort aufhalten soll. Woher der Stern das gewusst hat damals und was Knauer genau in Genf eigentlich machen sollte, also was sein Arbeitsauftrag war, haben wir ihn natürlich gefragt. Und bevor wir uns das anhören, hier noch schnell schnell zur Ausgangslage. Sebastian Knauer hat in Genf herausgefunden, dass Barschel im Hotel Beau Rivage übernachtet hat. Er hat dann da auch schnell eingecheckt, hat die Nacht in dem gleichen Hotel verbracht und hofft morgens darauf, den Politiker im Frühstücksraum abzufangen und ein Interview mit ihm führen zu können. Doch Barschel taucht dort niemals auf. Nach längerem Warten schauen Knauer und sein Fotograf, Hans-Jörg Anders hieß der, oben in Barschels Hotelzimmer 317 nach, ob der überhaupt da ist. Sie klopfen also an die Tür, es macht keiner auf und dann stellen sie fest, die Tür ist auf. Sie finden das Zimmer bewohnt, aber das Bett unbenutzt. Dafür stehen Bücher und Notizen auf dem Nachttisch. Die wollen sie fotografieren. Und was dann passiert ist, das erzählt er jetzt selbst.
Ja, ich habe dem Kollegen Anders gebeten, er soll mir so eine kleine Kamera mitgeben. Er soll bitte nicht ins Zimmer gehen, er soll bitte draußen Schmiere stehen, weil wenn Herr Barschel den Gang hochkommt, in sein Zimmer ansteuert, dann muss er mich da rauspfeifen ganz schnell. Und er hat diese kleine, eine Canon-Kamera gegeben, die also für fotografische Idioten wie mich auch irgendwie bedienbar ist. Die habe ich mit reingenommen und wollte diese Szene auch fotografieren. Und das habe ich aber auch nochmal in der ganzen Zeit geschlossenen Badezimmertür geklopft, habe eben auch gerufen, ist da jemand? Auch keine Antwort, Tür aufgemacht. Und dann sah ich dann den leblosen Körper über den Spiegel schon in der Badewanne liegen. Nicht ahnen, dass das oder nicht wissend, ob das wirklich Herr Barschel ist oder ob da irgendein anderer Kriminalfall spielt. Und ich werde immer gefragt, warum habe ich nicht gleich Erste Hilfe gerufen oder ihm geholfen? Ja, also einen Teufel werde ich tun als nicht ausgebildeter Mensch, der bloß einen Erste-Hilfe-Kurs mit stabile Seitenlage bei der Führerscheinprüfung gemacht hat, mich an einen Körper zu bewegen, der relativ oder ziemlich leblos vor mir liegt. Und für mich war eigentlich dieser total stille Wasseroberfläche, die keine Bewegung zeigte, das war für mich so ein Erstsignal, da ist irgendwas zu Ende gekommen.
Also Sie haben, kann man sagen, zumindest unterbewusst, aber instinktiv irgendwie gespürt, der Mann ist tot.
Würde ich nicht gehen, aber diese Wasseroberfläche und diese Stille in diesem Badezimmer, das war eine total friedliche Szene. Das war keine grausame Szene, das war ein Mann, der war vielleicht am Vorabend ein bisschen zu viel Alkohol getrunken, eingeschlafen in der Wanne. Ich würde mich nicht anmaßen zu sagen, dass jemand tot ist. Das müssen Mediziner machen. Ja.
Aber Puls, klar, dass Puls oder Atmung haben Sie nicht gefühlt, ne?
Wenn da Atmung gewesen wäre, wäre die Wasseroberfläche irgendwie, hätte was signalisiert.
Aber Sie haben es ja bestimmt tausendmal durchgespielt, seitdem sozusagen die Situation. Sie haben dann das Foto gemacht, auch um zu dokumentieren, wie Sie da alles gefunden haben.
Durchgespielt habe ich schon. Die Variante, das habe ich auch mit dem damals befassten Gerichtsmediziner Klaus Püschel in Hamburg mal erörtert. Was wäre eigentlich gewesen, wenn ich nachts um 11 reingegangen wäre?
Am Vorabend, ja.
Dann hätte ich wahrscheinlich einen Barschel beim Rotweintrinken getroffen, der seine Lebensbilanz macht. Da lag ein Sartre-Buch mit genau solchen Geschichten. Da lag alles, bloß kein Abschiedsbrief. Da hätte ich mit ihm ein Gespräch führen müssen. Da hätte er vielleicht die Medikamente, die er nach Meinung der Gerichtsmediziner oder der meisten Gerichtsmediziner zum finalen Ende geführt haben, da hätte ich wahrscheinlich an die Rezeption, wäre ich an die Rezeption gegangen und gesagt, da oben ist ein Suizid oder ein, da ist etwas im Gange, was ich nicht überschauen kann, Sie sollen mal die Erste Hilfe rufen. Dann hätte ich ihn gerettet wahrscheinlich.
Aber die Situation, als Sie quasi ihn dann leblos oder so stillliegend aufgefunden haben, da gab es für Sie keine Alternativen, anders zu handeln? Oder haben Sie auch mal gedacht?
Mir war klar, dass ich jetzt Teil eines Kriminalfalles bin, wie es ja auch herausgestellt hat, bloß nichts anfassen. Also nichts, keine Spuren sozusagen verwischen oder hinterlassen. Und das war eine Mischung aus panikartiger Reaktion, da ist jetzt was ich nicht überschauen kann, passiert. Und natürlich schon, die Hausherren müssen sofort informiert werden, also unten das Hotel, dass in diesem Zimmer 317 ein offenbar lebloser oder nicht mehr sich selbst helfender Körper liegt, Mensch liegt. Und das habe ich ja dann auch gemacht. Ich habe dann die Fotos im Badezimmer gemacht, sind genau 4 Fotos, und habe 3 in dem Vorraum mit dem Bett mit Überdecke fotografiert und seinen Koffer noch, der in der Ecke stand, und bin sofort runter, schweißgebadet.
Wie lange war das? Also wie lange waren Sie in dem Bad?
In dem Zimmer.
Ein paar Sekunden oder Minuten? Und
10 Minuten, also 10 Minuten, Viertelstunde vielleicht, was eine lange Zeit ist natürlich dann. bin dann runter zur Rezeption zusammen mit Hans-Jörg Anders, dem Fotografen, und wir haben einfach Report erstattet. Und dann passierte Folgendes, dass der Chefrezeptionist sagt, um Gottes Willen, ein Toter bei uns oder möglicherweise Toter, noch dazu Ausländer im Hotel. Ich muss die Eigentümerfamilie, wie wir später dann erfahren haben, informieren. Und dann dauerte das. Wir saßen dann unten, haben uns einen Schluck Wasser angeboten in dem sehr schönen Atrium von dem Hotel Beau Rivage. Und das dauerte und dauerte. Und es war mindestens eine halbe Stunde, wie man auch später an den Protokollen sieht, dass die Gendarmerie eintraf. Und dann passierte Folgendes, dass der Polizist, der ging in das Zimmer rein, kam raus aus dem Badezimmer und sagte, c'est fini.
C'est fini, sagt der Polizist. Aber wo das Leben von Uwe Barschel endet, geht die Aufregung erst los. Was ist in dem Hotelzimmer passiert? Es findet noch am gleichen Tag eine Obduktion statt. Die offiziellen Ermittlungen der Schweizer Behörden und auch die Bekanntmachung in der Schweiz lauten, Barschel ist durch Suizid zu Tode gekommen, an einer Überdosis Medikamente. Aber wenn es Suizid war, warum? War es ein Schuldeingeständnis in der besagten Affäre, wegen der er zurückgetreten ist? Oder hat es damit gar nichts zu tun, sondern Barschel wusste einfach, ohne seinen politischen Einfluss droht ihm jetzt sehr großer Ärger. Und warum? Oder war es gar kein Suizid, sondern war es vielleicht Mord?
Ah, True Crime, ne? Jetzt mal ganz langsam.
So, immerhin finden sich da an dem Tatort schon auch Hinweise darauf, dass da eine zweite Person im Raum war. Zum Beispiel, Barschel hatte eine Flasche Rotwein bestellt, die kam mit zwei Gläsern, aber bei der Obduktion war zwar Wein in seinem Magen, aber sowohl die leere Flasche ist vom Tatort verschwunden, als auf das zweite Glas, und das andere Glas liegt zerbrochen im Müll. Und mehr noch, die Spurensicherung fand einen abgerissenen Knopf, gab es dann Handgemenge, es gab Fußspuren, die nicht zu Barschels Schuhen gehörten und so. Da ist es doch wirklich kein Wunder, dass da schnell Spekulationen die Runde gemacht haben. Und mehr noch, inzwischen weiß man so viel aus Barschels Leben und Karriere, dass statt Aufklärung seit dem Tod immer noch mehr Futter für Spekulationen dazugekommen ist.
Okay, und da das jetzt schon alles ganz kompliziert ist und noch komplizierter wird, schlage ich vor, wir sortieren das mal ganz langsam und fangen ganz vorne an. Uwe Barschel ist ein Kriegskind. Er wird am 13. Mai 1944 in Glienicke-Nordbahn am Berliner Stadtrand geboren, und Kenner wissen, das ist die Perle Brandenburgs. Die Kindheit ist aber nicht ganz so glücklich. Der Vater fällt noch im letzten Kriegsjahr 1945 bei den Kämpfen um Berlin, und die Mutter ging dann mit den Kindern zu den Großeltern nach Schleswig-Holstein, wo sie erst einmal in einer Barackenanlage für Flüchtlinge lebte. Barschel wuchs also in sehr, sehr einfachen, man kann sogar sagen ärmlichen Verhältnissen auf, und darüber hat er aber später so gut wie nie gesprochen. Denn er hatte ein Ziel, er wollte nach ganz oben. Den Grundstein dafür legt er schon in seiner Schulzeit. Er schafft es aufs Gymnasium, wo er, so heißt es später, als ernst, ehrgeizig und schon in jungen Jahren karrierebewusst gilt.
Irre, ne? Karrierebewusst, sagen die über ihn schon am Gymnasium. Aber ja, der ist da Schulsprecher geworden, auch mit einem schmutzigen Wahlkampf damals schon. Und eine der Geschichten zu diesem Stichwort spielt am Gymnasium von Uwe Barschel. Da hat er nämlich im zarten Alter von 19 Jahren schon für einen bundesweiten Skandal gesorgt. Als Schulsprecher, der er dann geworden war, hat er nämlich den Nazi-Kriegsverbrecher und Nachfolger Hitlers als Reichspräsidenten Karl Dönitz zu einem Vortrag an die Schule eingeladen. Das hat sogar europaweit Schlagzeilen gemacht, und im Trubel dieses Skandals, der dann da entbrannt ist, hat sich der Schulleiter, der die Veranstaltung genehmigt hatte, dann das Leben genommen. Uwe Barschel hat es damals selbst nicht geschadet, und 17 Jahre später, da war er dann schon Innenminister von Schleswig-Holstein, nahm er sogar am Begräbnis von Dönitz teil.
Ja, das ist wirklich eine seltsame Verbindung, und da kann man schon verstehen, dass er auch für manche, vor allen Dingen im linken gesellschaftlichen Spektrum, ein ziemliches Feindbild war. Aber machen wir mal weiter mit der Biografie von Uwe Barschel. Er ist 16, als er in die Junge Union eintritt, mit 18 dann in die CDU. Er studiert Jura, wird Volljurist, promoviert Rechtsanwalt und schafft es dann sogar Notar zu werden, also eine juristische Bilderbuchkarriere. Aber parallel erweist er sich als gewaltiges politisches Talent. Er wird Landeschef der Jungen Union. Mit 25 Jahren wird er schon Vize-Landeschef der schleswig-holsteinischen CDU und das ist wirklich früh, mit 29 Jahren Fraktionschef im Landtag in Kiel. So, die nächsten Schritte kommen dann Fall auf Knall. Minister in der Landesregierung von Gerhard Stoltenberg wird Barschel mit 34 Jahren, und zwar schon Finanzminister. Dann wird er Innenminister, profiliert sich schnell als Law-and-Order-Mann und bringt sich so in die günstige Ausgangsposition, dass er nachdem Stoltenberg ins Bundeskabinett von Helmut Kohl nach Bonn geholt wird, zu Hause in Kiel Ministerpräsident wird. Und das mit, man höre und staune, 38 Jahren. Das war Ende 1982, und auch dazu hat uns Sebastian Knauer etwas gesagt.
Herr Barschel stand eigentlich dafür, dass er die Kontinuität des Konservatismus in Schleswig-Holstein aufrechterhält. Und deswegen war das für den Stern natürlich landespolitisch ein wichtiges Thema, aber es war eben auch für die Bundesszene wichtig, weil Barschel ja kein Hehl draus gemacht hat. Das hat ja auch Helmut Kohl mal gesagt in einem Gespräch im Kanzleramt. Sie wissen ja, dass ich Ihr Nachfolger bin. Das war sein Lebensziel. Er wollte Kanzler der Bundesrepublik werden. Er ist Jahrgang 44, also wenn er noch unter den Lebenden wäre, wäre er jetzt ein hochdekorierter ehemaliger Kanzler vielleicht, um das mal so vielleicht, zu sagen.
Ja. Das wäre seine Planung gewesen auf jeden Fall. Ne?
Das war seine Perspektive. Ja.
Jetzt haben Sie schon gesagt, Sie haben eigentlich darauf gehofft, dass der Sie dann am nächsten Morgen im Hotel trifft und Ihnen ein Interview gibt. Kannten Sie ihn so gut, dass Sie da optimistisch sein konnten, dass er nun ausgerechnet da mit Ihnen spricht?
Er war ja sozusagen für das Umweltthema beim Stern damals tätig, schwerpunktmäßig als politischer Redakteur, der vieles andere auch gemacht hat. Aber die Auseinandersetzung um das Atomkraftwerk in Brockdorf, das waren eigentlich die Punkte, wo ich Barschel als Innenminister erlebt habe, wie er Hubschrauberstaffeln über die Demonstranten hat fliegen lassen in bedrohlicher Niedrigflug. Und wirklich alle Register gezogen hat, um seinem Ministerpräsident Stoltenberg zu zeigen, ich bin der richtige Mann, um hier für Law and Order zu sorgen und in Schleswig-Holstein deine Nachfolge anzutreten. Als Innenminister und als Notar, als Rechtsanwalt war er von der Law and Order Abteilung und war jetzt bei uns Sternredakteur nicht gerade so sehr beliebt, weil er hat ja auch Journalisten und Pastoren dort knüppeln lassen und hat gezeigt, was das wahre Gesicht eben sein kann von Freunden der Atomindustrie, die ihre Interessen da durchgesetzt haben. Das war eigentlich der Berührungspunkt zu Barschel.
Was für ein Ministerpräsident, was für ein Typ war Barschel, so dass man es mal so ein bisschen ins Heute holt?
Da muss ich sagen, war er außerordentlich durchsetzungsfähig. Er war an allen Fronten der Mann, der den Siegertypen abgab. Er hat alles, das wusste man ja auch später dann en Detail, er hat alle Mitbewerber weggebissen. Er hat schon wie im Gymnasium auch Verdächte, auch auf Homosexualität, damals bei der Schülerwahl im Gymnasium Geestacht, von sich gegeben. Also er war ein...
Also er hat damit Mitbewerber bei dieser Schülerwahl also diskreditiert.
Bei der Schülerwahl für den Vorsitz. Er war als Ministerpräsident, war er wirklich auf dem kompletten Karrieretrip. Also er war eigentlich das Musterbeispiel für einen Politiker, der mit Tunnelblick eigentlich nur das Ziel hatte, ganz nach oben an die Spitze zu kommen.
Also kann man sagen, charakterlich, ich will jetzt nicht sagen deformiert, aber schwierig oder zumindest herausgehoben.
Ja, also herausgehoben heißt natürlich, dass er die Interessen des Landes Schleswig-Holstein verfolgt hat. Das hat er auch gemacht, die Landwirtschaft und seine Unternehmerfreunde. Und er kam ja aus relativ kleinen Verhältnissen. Das war natürlich verlockend, in die Welt der Großen einzusteigen, auch Industriefreunde zu haben, die ihm auch nötigen Parteispenden etc. gegeben haben. Insofern war er für mich ein rechtsauslegender, konservativer Politiker, der seiner Karriere vieles unterordnete und diese ganzen Mätzchen da mit Pressebesuchen von der Familie in seinem Haus in Mölln. Das war für mich Show. Das war wirklich die Funktionalisierung der Familie als heile Welt, die im Hintergrund eines sehr konservativen Bildes auch zwischen Mann und Frau und Familie und Aufteilung der Arbeit etc. steht. Da war er für mich kein Vorbild, sondern war eher auslaufendes Modell des Konservatismus.
Ja, man kann einerseits nur sagen, steile Karriere, ein aufsteigender Kopf in der CDU, aber er war auch jenseits davon sehr umtriebig und das gehört zu den Sachen, die erst danach, nach seinem Tod und erst in den letzten Jahren, seit alle Akten einzusehen sind, rausgekommen sind. Denn was während der Zeit, als Barschel da so steil aufstieg, noch niemand wusste und was erst inzwischen recherchiert ist, diese Kanzlei, für die er am Anfang seiner Karriere als Notar gearbeitet hat, die war wohl offensichtlich an Waffengeschäften, an Vermittlung von Waffengeschäften beteiligt. Er hatte Kontakte in die Waffenhändlerszene. Dann ist er regelmäßig in die DDR gefahren. Das ging ja da im Norden relativ schnell, von der westdeutschen Ostsee an die ostdeutsche Ostsee. Seine Fahrer erinnern sich, sind befragt worden, dass sie dann teilweise, hat er dort Leute getroffen, ist in so ein, für DDR-Verhältnisse da in das örtliche Luxushotel gegangen zum Feiern und hat seinen Fahrern gesagt, fahrt ihr mal zurück, ich komme schon selbst zurück. Er hat sich da Frauen zuführen lassen, mit denen er mindestens gefeiert hat, sagen wir mal. Obwohl sowas ja Westpolitiker im Ostblock immer stark vermieden haben, weil man kann erpressbar werden, man weiß, da sind überall Stasi-Leute. Hat er sich offenbar keine Gedanken drüber gemacht. Das hat er alles im Westen in Schleswig-Holstein verheimlicht. Und im Nachhinein sagen Zeitzeugen, das war ein regelrechtes Doppelleben, was er da aufgebaut hat. Und das schlug ihm offenbar auf die Psyche. Er hat früh starke Medikamente genommen, die ihn beruhigen sollten, Psychopharmaka.
So, bevor du dich jetzt noch weiter in deine Verschwörungstheorie reinquatsch, bleiben wir mal bei Uwe Barschels Politikerkarriere. Ja, also als frisch gebackener Ministerpräsident muss er 1983 in seine erste Wahl und er gewinnt sie gegen den SPD-Spitzenkandidaten Björn Engholm, damals noch sehr jung und aufstrebend, mit absoluter Mehrheit. Aber Engholm schafft es, sich über die Wahl zu retten und sich in den nächsten 4 Jahren als wirklich ernsthafter Konkurrent gegenüber Barschel aufzubauen. Engholm inszeniert sich so ein bisschen als der Kennedy von der Waterkant. Ja, also er ist kulturinteressiert, er ist smart, er ist eloquent, bodenständig, er ist leutselig, er sieht gut aus. So ein bisschen moderner als Barschel. Barschel wirkt hingegen etwas steif. Es deutet sich also ein wahnsinnig knappes Rennen bei der Landtagswahl 1987 an. Der Wahlkampf wird hitzig und intensiv geführt und der Showdown, der Wahltag, steht an am 13. September 1987.
Und nicht zu vergessen, bevor der Wahlkampf in seine heiße Phase tritt, passiert etwas wirklich Außergewöhnliches, ein Flugzeugabsturz mit Barschel an Bord. Er fliegt von Bonn nach Kiel zurück mit einem kleinen Privatflugzeug, 4 Leute an Bord, Pilot, Co-Pilot, sein Sicherheitsbeamter und Barschel selbst. Das Flugzeug touchiert irgendeinen Mast, stürzt ab und alle sind tot, außer Barschel. Er ist natürlich schwer verletzt, muss ins Krankenhaus, meldet sich aus dem Krankenhaus, aber schon relativ schnell wieder zurück, natürlich in die Politik, in den Wahlkampf. Aber die Absturzursache konnte nie ganz geklärt werden.
Ja, ja, da freust du dich jetzt, das ist wieder Wasser auf deinen Verschwörungsmühlen. Ich sage, es ist ein Unfall, sowas passiert, das muss überhaupt nichts mit dem späteren Tod zu tun gehabt haben.
Naja, aber sagen wir so, Barschel selbst hat immer gesagt, er hat diesen Flugzeugabsturz für einen Anschlag auf sein Leben gehalten.
Ja, und was ja auch berichtet wird, ist, dass seine Tablettensucht nach diesem Absturz wegen der Ängste, die damit verbunden sind, deutlich schlimmer geworden ist. Das halte ich auch alles für nachvollziehbar, nur wie gesagt, ein Beweis ist das aus meiner Sicht noch lange nicht. So oder so. Einige Wochen später wurde Barschel aus dem Krankenhaus entlassen und ist dann tatsächlich mit Vollkraft in den Wahlkampf gestürzt. Engholm ist ihm dicht auf den Fersen, Barschel ist nervös, will unbedingt sein Amt sich retten und seine politische Karriere. Und dann kommt es zu etwas, was sehr schnell die Barschel-Affäre genannt wird und das der Anfang vom Ende der Karriere von Uwe Barschel ist und, wie wir heute wissen, auch der Anfang vom Ende seines Lebens.
Wie durch ein Wunder ist Ministerpräsident Barschel aus dem Rumpf des Flugzeuges geschleudert worden.
Wem das Leben buchstäblich noch einmal geschenkt wurde, der wird nachdenklicher, der wird auch bescheidener.
Er hat sich zwischen 1984 und 87 total verändert. Und er war im Grunde, ja, ein Wrack ist zu doll gesagt, aber er war kaputt. Ich glaube, er hatte Angst und das wurde dann natürlich ganz besonders schlimm 1987.
Der SPD-Spitzenkandidat Björn Engholm möchte bei der Landtagswahl im September 1987 neuer Ministerpräsident von Schleswig-Holstein und Nachfolger von Uwe Barschel werden. Der graumelierte, schlanke SPD-Politiker ist in Talkshows ein gern gesehener Gast.
Ja, gutes Aussehen ist ja oft auch ein Nachteil.
Ich will es nicht ganz leugnen. Es ist gelegentlich auch sehr angenehm.
Die Barschel-Affäre beginnt mit einer Vorwarnung am 6.9.1987. Ich habe die Ausgabe hier. Da bringt der Spiegel eine 5-seitige Enthüllungsgeschichte. Titel Waterkant geht, in Anspielung auf Nixons Watergate, 13 Jahre davor. Also Waterkant geht, Spitzel gegen den Spitzenmann steht drüber. Und darin wird berichtet, dass der Wahlkampf schmutzig geworden ist. Es ist die Rede von Dirty Tricks an der Waterkant. Es ist die Rede davon, dass Engholm von interessierter Seite monatelang bespitzelt worden ist. Und der Text mutmaßt schon, ob da nicht die CDU dahinter steckt, die in Wirklichkeit eine Schmutzkampagne plant. Flyer sind dort im Wahlkampf im Umlauf, die ihn als, weiß ich, Kommunistenfreund, als Abtreibungsfan, als ungeeignet fürs Amt darstellen. Und der Spiegeltext spricht davon, dass anonyme Stimmen in Kiel Steuerdetails von Engholm verbreiten, dass die Gerüchte verbreiten, er sei schwul oder bisexuell oder ein Schürzenjäger oder alles davon. Aber der Text enthält noch keinen Beleg dafür, dass Barschel hinter diesen ganzen schmutzigen Machenschaften steckt. Da ist nur die Rede von einer Spur in seinem Umfeld.
Das ändert sich dann in der kommenden Woche am Wahlwochenende, am Samstag vor der Landtagswahl, also am 12. September 1987, wird bekannt, dass der Spiegel für den Montag nach der Wahl eine große Titelgeschichte über die Verleumdungskampagne gegen Björn Engholm plant und dass Barschel in dieser Geschichte persönlich als Drahtzieher verantwortlich gemacht wird. Kronzeuge und Hauptfigur in dieser Spiegelgeschichte ist eine windige Figur, der Ex-Boulevard-Journalist Rainer Pfeiffer vom Axel Springer Verlag, der für
für den Landtagswahlkampf eigens in die Staatskanzlei in Kiel gewechselt ist. Er ist da eingestellt worden und hat für Uwe Barschel als Medienreferent gearbeitet, in Wahrheit aber vor allen Dingen als der Mann für das Grobe und für das Schmutzige. Dem Spiegel berichtet jetzt also dieser Rainer Pfeiffer. Er habe auf Weisung Barschels erstens eine anonyme Anzeige erstattet gegen Björn Engholm wegen Steuerhinterziehung, indem er unter Verwendung detaillierter Daten behauptet hatte, Engholm habe Einkünfte nicht ordnungsgemäß versteuert. Er sagt, er habe zweitens Engholm durch Detektive observieren lassen. Er habe die Hoffnung gehabt, Details aus dem Privatleben Engholms in Erfahrung zu bringen, Frauengeschichten, Kompromat, irgendwas, was sich im Wahlkampf gegen ihn verwenden lassen könnte. Er gibt zu, dass er drittens nachts bei Engholms zu Hause angerufen hat, sich dort als Arzt Dr. Wagner ausgegeben und behauptet hat, er habe vertrauliche Hinweise darauf erlangt, dass Engholm an AIDS erkrankt sein könnte. Und viertens, er fälscht eine Pressemitteilung der schleswig-holsteinischen Grünen, in der diese dann schwer gegen Engholm geschossen haben und so weiter. Und es gibt noch ganz viele andere Sachen. Also der Mann ist wirklich Tag für Tag in sein Büro gegangen und hat sich eine Schweinerei nach der anderen ausgedacht.
Der Gipfel der Geschichte ist, Pfeiffer sagt, zu all dem hat ihn Barschel angestiftet, beauftragt, ihm die Anweisung gegeben, das zu tun. Und das versichert Pfeiffer sogar mit eidesstattlicher Erklärung. Der Spiegelartikel wird in Teilen schon am Samstag vor der Landtagswahl bekannt. Nicht nur die CDU, aber die vor allem wirft dem Spiegel vor, er hat da versucht, das Ergebnis der Landtagswahl zu manipulieren. Barschel selbst tritt noch an dem Wochenende am Samstagmorgen auf. Hier dementiert das hart. Er ruft in Radiosendern an, gibt eine kleine spontane PK und so weiter. Aber es hilft alles nichts.
Genau, nämlich bei der Landtagswahl, die dann an dem Sonntag, 14. September 1987 stattfindet, verliert die CDU, die 1983 noch die absolute Mehrheit war und wird mit 42,6% der Stimmen zweitstärkste Kraft hinter der SPD, die damals 45,2% der Stimmen holt, also Björn Engholm. Aber, das ist damals ja in der Bundesrepublik noch so, das reicht nicht für die politische Mehrheit, sondern man braucht einen Koalitionspartner. Es kommt auf die FDP an.
So, das ist nun also die Lage. Barschel ist noch geschäftsführend im Amt, weil es noch keine neue Regierung gibt. Er weist alle Vorwürfe zurück und 5 Tage nach der Wahl macht er eine große, inzwischen berühmt gewordene Pressekonferenz.
Meine Damen und Herren, über diese Ihnen gleich vorzulegenden eidesstattlichen Versicherungen hinaus gebe ich den Bürgerinnen und Bürgern des Landes Schleswig-Holsteins und der gesamten deutschen Öffentlichkeit mein Ehrenwort. Ich wiederhole, ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, dass die gegen mich erhobenen Vorwürfe haltlos sind. Ich danke Ihnen.
Vielen Dank, Herr Ministerpräsident.
Außerdem legt er nun eidesstattliche Versicherungen seiner Mitarbeiter vor, die dort sagen, das ist alles Lüge, was da im Spiegel stand, und versucht so quasi gegenzuhalten. Und Sebastian Knauer erinnert sich so.
Die Aussagen, die er dann kam, dass er das mit seiner Ehrenwort-Pressekonferenz dementierte, das hat dem damaligen Chefredakteur Böhme schon schwitzende Hände bereitet. Nachdem die Vorwürfe sich verdichtet hatten und die ersten zum Beispiel Automobiltelefone gab es damals ja in der Größe selbst eines Kleinwagens, also sehr große Telefone, wo er nicht wusste, dass es von der Deutschen Post damals einen Aufzeichnungsdienst gab, der genau alle Telefongespräche und Verbindungsdaten speicherte. Und nachdem klar war, dass er unwahre Angaben über seine Gespräche aus dem Autotelefon herausgemacht hatte, ist die Lawine ins Rollen gekommen, dass auch Sekretärinnen berichtet haben, sie seien mit falschen eidesstattlichen Versicherungen von Barschel genötigt worden, die abzugeben.
Also machen wir mal einen Strich drunter. Die Schlinge um den Hals von Uwe Barschel, die zieht sich in diesen Tagen doch bedrohlich zu. Die Hinweise verdichten sich, dass er gelogen hat. Ja, und dann kommt zu allem Ungemach auch noch die politische Katastrophe. Die FDP, eigentlich der klassische Partner der CDU, die auch schon bereit gewesen war, mit Barschel zu verhandeln, sagt infolge dieser Affäre mit dem Kerl nicht. Und im Landtag formiert sich ein Untersuchungsausschuss gegen den Ministerpräsidenten. Und an dem Tag, an dem dieses Gremium dann eingesetzt wird, am 25. September, erklärt Uwe Barschel seinen Rücktritt als Ministerpräsident.
Am Tag vor der Landtagswahl berichtet der Spiegel unter Berufung auf Pfeiffer, ich sei sein Auftraggeber. Inzwischen habe ich die Vorwürfe nach bestem Wissen und Gewissen widerlegt. Es bleibt die Tatsache, dass die Taten Pfeiffers aus der Pressestelle der Landesregierung heraus begangen wurden. Dafür übernehme ich die politische Verantwortung, obwohl sie ohne mein Mitwirken und auch ohne mein Mitwissen geschehen sind.
Er hält also daran fest, die Vorwürfe sind falsch, aber weil die CDU-Fraktion ihn hat fallen lassen, fliegt er erstmal mit der Familie in den Urlaub nach Gran Canaria, bleibt dort ein paar Tage und in Kiel tagt währenddessen sehr schnell der Untersuchungsausschuss. Bei den Ausschusssitzungen und in der Presse wird dann immer mehr belastendes Material gegen Barschel gefunden und bekannt und er selbst wird dann eingeladen, um dort gehört, vernommen zu werden für den 12. Oktober 1987. Aber kurz vorher, so schildert es später seine Witwe, erhält er dort in Gran Canaria angeblich einen Anruf, so sagt er, der die Wende in seinem Fall bringen könnte. Jemand will ihm angeblich Material geben, das ihm entlastet, Beweise dafür, dass der Spiegel oder der Pfeifer gelogen haben. Und Barschel sagt, er will ihn treffen, bevor er da nach Kiel zum Ausschuss fliegt, nämlich in Genf. Also er bucht Flug und Hotel. Interessanterweise das Beau Rivage in Genf, ja, wo nicht nur Kaiserin Sissi nach ihrem Attentat damals gestorben ist, sondern das eben auch als Drehscheibe gilt von Spionen, von Waffenhändlern, von Diplomaten, zumindest erzählt man sich das heute. Jedenfalls fliegt Barschel also am 10. Oktober dann von Gran Canaria dorthin. Was aber seitdem niemand mehr richtig auffällen, erhellen, belegen konnte, ist, gab es diese angeblichen Entlastungsbeweise wirklich? Oder hat der Entlastungszeuge gelogen?
Oder hat Uwe Barschel gelogen, nämlich an die Adresse seiner Frau, und es hat den Anrufer nie gegeben. Dazu hören wir nochmal Sebastian Knauer.
Können wir das nochmal kurz zusammenfassen? An welchem Punkt war Barschel, bevor er nach Genf geflogen ist? Er ist zurückgetreten als Ministerpräsident.
Okay. Und vor allen Dingen hat ihn die eigene Partei fallen lassen. Er hat seine engsten, ja doch so treuen CDU mit Politiker und Unterstützer verloren.
Ja, Herbert Grönemeyer hat darüber gesungen, einer ging leider baden, doch wir warfen ihn noch rechtzeitig über Bord. Steht er vor dem Nichts oder es gibt ja auch die Erzählung, die Witwe hat dann gesagt, ja gut, da hätte er immer noch nach Amerika gehen können und da als Dozent arbeiten. Also er stand aus ihrer Sicht gar nicht vor dem Nichts. Wie würden Sie das einschätzen?
Ja, also sie hat mir gesagt, nach Kanada. Er hätte da schon Verhandlungen geführt über eine Professorentätigkeit in Kanada, weil er Dinge, so die Witwe Freier, sehr gut erklären kann. Aber mit Verlaub, auch in diesem Podcast, die Witwe hat manche Dinge behauptet, die einfach Quatsch sind und die späteren Aktivitäten mit RTL, mit dem Weltraum zu telefonieren, mit Uwe Barschel und Stimmen aus dem Weltall zu hören, die belegen, dass es Mord war in Genf. Das deutet jetzt nicht auf so eine objektive, saubere Recherche hin.
Ja, ist natürlich menschlich verständlich.
Also ich glaube, Barschel hat schon Alternativen, hätte schon Alternativen gehabt. Auch in diesem Bereich, er hat ja auch ein paar Publikationen gemacht, die über das Land etc. Er war ja auch ein guter, geschulter Jurist. Er hat ja vorher in einer Kanzlei Moll in Kiel gearbeitet, die ja interessanterweise, wie man dann erst später recherchieren konnte, ja auch schon mit Rüstungsgütern zu tun hatte. Er hat Verträge über Lastwagen nach Libyen ausgearbeitet. Also es waren Dinge, die wäre bei jedem deutschen Industrieunternehmen als Justiziar eigentlich untergekommen. Aber sein Ziel war eben in der Tat, höher aufzusteigen und an die Spitze der Bundesrepublik Deutschland zu kommen. Und da
also er stand nicht, das kann man sagen, er stand jetzt nicht vor der sozialen Verelendung, sondern es wäre wahrscheinlich er hätte das Zeug gehabt, noch ein sehr erfolgreicher Anwalt, Lobbyist, Händler, wie auch immer zu werden, also eine privatwirtschaftliche Karriere zu machen und viel Geld auch zu verdienen, sehr wahrscheinlich.
Also die Ruhestandsbezüge von ehemaligen Ministerpräsidenten sind auch nicht so schlecht.
Ja? Ja, gut, die werden dann angepasst, wenn man nicht so lange im Amt ist, aber dennoch, klar. Nur, sagen wir, der ursprüngliche Traum, der ursprüngliche Plan, Sie haben es ja selber gesagt, sich als Nachfolger Kohls sehend, der war ausgeträumt. Und damit stand er aus seiner eigenen Sicht schon vor dem Nichts. Oder sagen wir zumindest mal vor.
Ja, wir können ja nur spekulieren. Wir wissen das ja nicht. Es gibt ja keine Aufzeichnung von Barschels letzten Tagen oder Motivlagen. Vielleicht gab es noch ganz andere Dinge, die ihn umgetrieben haben, die wir nicht wissen oder die vielleicht mal später rauskommen. Vielleicht hat er auch geahnt, dass die Sache nicht gut geht, dass er sich da reingeritten hat. Und
es war nicht ganz klar, ob was strafrechtlich relevant sein könnte von dem, was er veranlasst hat.
Genau, da braut es sich ja einiges zusammen. Ja? Also er hat ja falsche eidesstattlich versicherte Versicherungen abgegeben, die falsch waren. Er hat gelogen. Er wäre wahrscheinlich nicht zum Gefängnis verknackt worden, wie Herr Trump vielleicht demnächst, aber er hat schon geahnt, er kommt aus dieser Nummer, dieses Ehrenwort, das ich weiß nicht, welcher Berater ihn da vielleicht oder auf welche Berater er nicht gehört hat. Das hätte er mal besser bleiben lassen sollen.
Okay, und in dieser Lage ruft Ihre Redaktion Sie an und sagt, wir haben Information, dass Herr Barschel auf dem Weg nach Genf ist oder in Genf einen Informanten treffen will. Das ist letztendlich die Informationslage der Redaktion. Mehr haben die haben sie auch nicht, ne? Und da sagt
mehr hatten wir nicht. Der Fall Barschel in seiner Aufklärung ist eine Teamleistung gewesen, insbesondere von der Stern-Redaktion, die in den verschiedenen Ebenen von den Pressekonferenzen in Kiel, wo Telexe abfotografiert worden sind, bis hin zu den freien Mitarbeitern in Genf, die das ausfindig gemacht haben, welchem Hotel er eigentlich war. Ich war der Dumme, der das letzte Glied in der Kette war vor einem wirklich tragischen Ereignis, der ja nicht nach Genf gefahren ist, um einen Toten in der Badewanne zu finden, sondern unsere Absprache mit in der Redaktion war, fahre nach Genf, versuche mit dem Mann ein Interview zu bekommen. Nach unseren Informationen ist er dabei, die Aufklärung seines Falles positiv zu bekommen, die Beweise zu bekommen, dass die vom Spiegel erhobenen Vorwürfe, schmutzige Tricks in Kiel im Landtagswahlkampf nicht zutreffend sind, dass er Opfer geworden ist von einem Herrn Pfeiffer, der in der Staatskanzlei die Pressearbeit gemacht hat. Und wäre es mir gelungen, ein Interview mit ihm vom Frühstückstisch des Bourrivage zu führen, wo er uns diese Beweise ausgehändigt hätte, die wir dann nach Prüfung in Hamburg zu einer Geschichte seiner Entlastung gemacht hätten, hätten wir natürlich gegenüber dem konkurrierenden Spiegel ein paar Punkte gemacht und ich wäre nicht zurückgefahren, als der Mann, der Barschel gefunden hat, sondern ein interessantes politisches Interview mit Barschel. Wäre vielleicht die mir liebere Variante gewesen. Ja.
Da sind wir jetzt mittendrin im Schlamassel. Die Sternreaktion kommt an ein Foto vom Aktenstapel des Untersuchungsausschusses, sieht, dass Barschel in Genf sein soll, schickt Knauer hin, um ihn abzufangen. Wir haben schon drüber geredet und der findet ihn tot. In Deutschland ist die Staatsanwaltschaft Lübeck zuständig, aber die überlässt das Ermittlungsverfahren der Schweizer Polizei und die leistet sich eine wahre Pannenserie. Die Polizeikamera, mit der die Tatortfotos gemacht worden sind, war defekt, hat bestenfalls unscharfe, teilweise gar keine Fotos gemacht. Also die einzigen Fotos vom Tatort, die verwertbar waren, waren die von Sebastian Knauer. Dann hat sie die Sachen nicht richtig protokolliert, hat Zeugen ewig nicht befragt, sodass es dann schon sehr lange her war und so weiter. Also Ergebnis, die Umstände, die zum Tod von Uwe Barschel geführt haben, sind bislang ungeklärt.
Naja, was heißt hier ungeklärt? Also bei der Autopsie des Leichnams von Uwe Barschel, der seit 1980, wir haben es eben schon gesagt, mit Ängsten zu kämpfen hatte und in zunehmend stärkeren Dosen Beruhigungsmittel, unter anderem ein sehr starkes, nämlich Tavor, zu sich genommen hat, wurden insgesamt 8 Medikamente gefunden. Ein echter Medikamentencocktail, darunter viele starke Schlaf- und Beruhigungsmittel. Die Genfer Staatsanwaltschaft ist damals davon ausgegangen, dass Barschel alle diese Mittel selbst eingenommen hat, sich bekleidet, in die gefüllte Badewanne gelegt hat, dort eingeschlafen ist und schließlich nach mehreren Stunden an den stark überdosierten Schlafmitteln gestorben ist, so wie er es, so deren These, beabsichtigt hat, nämlich diese Suizidmethode entspricht einer Anleitung zum Suizid, die von der Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben damals herausgegeben worden war. Also man kann auch sagen, Barschel hat sich eigentlich lehrbuchmäßig auf eine aus Sicht des Betroffenen humane Art und Weise aus dem Leben genommen.
Mag sein, aber was, wenn jemand den Eindruck erwecken wollte, dass er das so gemacht hat, ja, dass die es extra so lehrbuchmäßig inszeniert haben, damit man ihn so findet, ja. Es gibt nämlich auch Spuren am Tatort, die passen nicht zu dieser Suizidtheorie. Ich habe schon erwähnt, den Beaujolais, den er sich bestellt hat, ne, wo dann die Flasche weg war und ein Glas. Außerdem aus der Minibar des Hotels fehlte ein Whiskyfläschchen, das ist dann später gefunden worden, ausgespült, aber mit Resten von einem der Betäubungsmittel. Außerdem hat die Schweizer Polizei Verpackungen von den Medikamenten sichergestellt, die dann verschwunden waren. Aber laut Protokoll waren die weder in seinem Blut bei der Obduktion, noch waren das welche, die er routinemäßig eingenommen hat. Und im Flur des Hotelzimmers fand man eben diesen Hemdknopf. Und die Lage von Barschels Schuhen war sehr ungewöhnlich. Der rechte lag gebunden im Flur des Hotelzimmers vor der Zwischentür zum Zimmer. Der andere war nass und ungeöffnet vor der Badewanne, ja. Zu einem planmäßigen Suizid passt das nicht. Und es geht noch weiter. Der Badewannenvorleger hatte einen großen Fleck von der Abfärbung eines fremden Schuhs. Es wurde ein Handtuch gefunden mit einem Mittel, das es ermöglicht, dass andere beliebige Substanzen über die Haut aufgenommen werden. Und das lag nicht drin im Badezimmer, sondern draußen vor der Badezimmer.
Meine Güte, bist du jetzt mal fertig mit deinen Verschwörungstheorien? Es ist kaum auszuhalten. Also, für alle Punkte gibt es komplett plausible Erklärungen. Gehen wir die gerne mal durch. Nehmen wir den ausgerissenen Hemdknopf. Menschen, die starke Betäubungsmittel einnehmen, die haben unkontrollierte, unkoordinierte Handbewegungen. Da reißt man sich schon mal einen Knopf vom Hemd. Oder die chaotische Lage der Schuhe. Auch die deutet doch darauf hin, hin, dass Barschel nicht mehr ganz Herr seiner Sinne war. Gäbe es einen planvoll agierenden Mörder eines bösen Geheimdienstes, so wie du das jetzt hier insinuierst, dann hätte der sich doch gerade die Mühe gegeben, das alles so unauffällig wie irgendwie möglich auszustaffieren, und dann hätte der die Schuhe natürlich ganz sorgfältig irgendwo in die Ecke gestellt. Und das ist eigentlich auch schon mein wichtigster Punkt. Du musst dich hier mal entscheiden, ja? Also hat hier ein Geheimdienst versucht, einen Mord als Selbstmord zu inszenieren, oder gab es ein Handgemenge und Gewaltspuren? Es kann ja eigentlich nur eins von beiden stimmen. Und dann gehen wir weiter. Der Schuhabdruck zum Beispiel auf dem Badewannenvorleger, der kann von Sebastian Knauer gewesen sein. Der war schließlich im Bad. Und das Whiskyfläschchen, naja, das ist nun wirklich einfach zu erklären. Der Baschel hat den Whisky getrunken, dann hat er da Schlafmittel reingekippt und mit Wasser hinterher gespült.
Okay, okay, so, dann weiter.
Case closed.
Weiter. Bei der Obduktion von Baschels Leiche ist auch noch ein Hämatom auf der rechten Stirnseite festgestellt worden. Vielleicht durch Gewaltanwendung entstanden? Fragezeichen.
Oder, wie ein Schweizer Gutachter geschrieben hat, beim Stoß des Kopfes gegen die Badewanne bei einem Krampf während des Medikamentenkomas.
Naja, jedenfalls die, glaube ich, heute wichtigste Spur für diese Mordthese, die ja bis heute irgendwie im Raum steht, zum Beispiel die Angehörigen und die Lübecker Staatsanwaltschaft, die später noch ermittelt hat, teilen die Mordthese. Und die wichtigste Spur stammt von dem berühmten, damals schon pensionierten Zürcher Toxikologen Hans Brandenberger. Den hatten die Hinterbliebenen sehr schnell beauftragt, weil sie gemerkt hatten, die Schweizer haben geschlampt. Er sollte das nochmal gegenprüfen, und der hat in sein Gutachten geschrieben, da waren unterschiedliche Konzentrationsverteilungen dieser einschläfernden Substanzen und letzten Endes tödlichen Substanzen in Magen, Blut und Urin von Barschel. Und das sei ein Beweis für ein Fremdeinwirken, denn aufgrund der Zusammenstellung und Dosierung, wann er was genommen hat, wäre er gar nicht mehr in der Lage gewesen, das tödliche Medikament zu nehmen, weil er schon betäubt von den ersten gewesen sei. Und deswegen geht dieser Brandenberger davon aus, dass eben das tödliche Medikament im Zustand der Bewusstlosigkeit ihm verabreicht wurde. Und insofern stützt das schon die Mordthese. Und ich habe es schon gesagt, ab 1993, 94 hat dann, weil die Barschel-Familie keine Ruhe gegeben hat, dann doch noch die Lübecker Staatsanwaltschaft angefangen zu ermitteln, weil es noch so viele Lücken aus der Schweiz gab, und der Lübecker Oberstaatsanwalt Heinrich Wille hat gegen Unbekannt wegen Mord ermittelt. Und ja, auch da gab es später noch so ein paar Sachen. Zum Beispiel gab es durchaus auch ein fremdes Haar in den Beweismitteln. Das war auf dem Hotelzimmer von Barschel gefunden worden, und das ist aus der Asservatenkammer in Lübeck einfach so verschwunden. Zufall? Fakt ist, ich habe für unsere Folge nochmal Kontakt mit dem inzwischen pensionierten Staatsanwalt Wille gehabt, mit ihm telefoniert und gemailt, und der ist bis heute überzeugt davon, es war Mord.
Aber warum? Wer soll denn Interesse daran haben, einen abgehalfterten Ministerpräsidenten umzubringen?
Naja, ich habe schon in der Form mit mir gehadert, dass das so ein bisschen wie bei Nick Knatterton war. Kombiniere, wie hätte es sein können? Weil ich natürlich auch in der Aufklärung, wer waren die Figuren, die da im Flur liefen, gab es vielleicht von mir übersehene Menschen, weil er dann auch gesagt worden ist, dass jeder Geheimdienst dieser Welt hier irgendwie in Frage kommt, um diesen Job gemacht zu haben, also diesen Killing-Job. Und hast du irgendwas übersehen, habe ich mich gefragt. Und wir hatten ja keine Ahnung, dass die Kinder von Uwe Barschel in diesem nahegelegenen Ort Vaughan bei dem Bruder Eike waren. Das kam alles erst später, ja. Also wir waren auf dem Stand, Barschel ist alleine in Genf, dass er das familiäre Umfeld dort hatte, dass Eike Barschel am nächsten Tag sich bei der Polizei meldete, weil er gehört habe, dass sein Bruder im Boulevard tot gefunden worden ist. Das wussten wir alles nicht, ja. Also das wurde erst mosaiksteinchenmäßig eigentlich bekannt. Und die Familie hatte dann auch sofort, ist Freier Barschel nach Genf geflogen, noch einen Tag später, und hat sofort die These in die Welt gesetzt, das war ein Auftragsmord. Unser Uwe Barschel hätte niemals Selbstmord gemacht.
Herrscht denn für Sie Klarheit, oder wenn Sie gefragt werden, wie ist es gelaufen, sagen Sie, wir wissen es am Ende alle nicht?
Also alles, was wir wissen, ist, dass dieser Medikamentencocktail eigentlich zu einem achtfachen Tod ausgereicht hätte, den er in sich hatte. Inwieweit Fremdeinwirkungen waren mit dem, was andere Gerichtsmediziner behaupten, Verletzungen in der Röhre durch Einführung einer Sonde, also dass ein Dritter beteiligt war bei der Beibringung dieser Medikamente, das können die Hamburger Gerichtsmediziner nicht bestätigen. Und als Journalist würde ich nicht sagen, das ist geklärt, sondern würde sagen, vielleicht gibt es irgendwo mal eine Abschiedsbeichte eines Killers, der sagt, ja, ich kann euch nachweisen, ich war derjenige, der in diesem Zimmer war, der Folgendes gemacht hat. Es gibt ja da wahnsinnige Theorien, die alle unheimlich interessant sind mit Schuhgiften. Und das Problem ist, diese ganzen interessanten Theorien, von denen der Herr Oberstaatsanwalt Wille ein Anhänger war, der ja auch publizistisch selbst hervorgetreten ist, stehen sehr im Widerspruch zu der Meinung seines Vorgesetzten damals in der Generalstaatsanwaltschaft in Schleswig. Deswegen ist dieser Abschlussbericht zweigespalten.
Also was ich ja noch einsehe, der Pfeiffer ist eine komplett windige und unglaubwürdige Gestalt. Das ist eigentlich der schlechteste Kronzeuge, den man sich irgendwie überlegen kann für so eine Titelgeschichte. Zumal rausgekommen ist im Nachhinein, der Spiegel hat ihm auch noch sehr viel Geld für diese Informationen bezahlt, die sie da von ihm bekommen haben. Das ist auf jeden Fall ein Mann, der lügt in die eine oder wie in die andere Richtung. Und damit, das räume ich ein, ist die Urheberschaft Uwe Barschels für die Schmutzkampagne gegen Björn Engholm nicht bewiesen.
Genau, und da ist das wichtigste Motiv, dass alle gesagt haben, naja, der war politisch am Ende und wusste irgendwie, ihm droht jetzt nur noch Ärger und sein steiler Aufstieg, den er sich so vorgestellt hat, ist dahin. Das war ja das Motiv bis jetzt, ja, diese sogenannte Bilanz-Selbstmord. Das ist ja dann damit dahin. Er hätte ja tatsächlich hoffen können, dass er noch Recht bekommt, dass Pfeiffer gelogen hat. Und ich will mal so sagen, 2009 hat die Witwe von Uwe Barschel, Freier Barschel der Welt, ein Interview gegeben und im Hinblick auf das Mordmotiv gesagt, sieht er, Uwe Barschel sprach sehr allgemein von Waffen und von Entscheidungen, die vor seiner Amtszeit getroffen und die ihm nicht berichtet worden waren. Zitat, er hat mir nur gesagt, dass es Dinge gab, die ihm nach seiner Amtsübernahme 1982 nie gesagt worden waren. Er wollte ja auch im Kieler Untersuchungsausschuss einiges offenlegen.
Okay, das ist ja jetzt das übliche Geraune, was von der Familie eigentlich ja im Grunde bis heute kommt. Ja, also dass es Leute geben könnte, die ein Interesse daran gehabt haben, Barschel zu ermorden. Vielleicht die Waffenschieber oder die CDU in Schleswig-Holstein oder sonst irgendwer, weil er das im unterparlamentarischen Untersuchungsausschuss auspacken wollte. Ich bin skeptisch, aber ich gebe zu, es gibt ein paar interessante Dinge in dem Leben und es gibt wirklich Sachen, die auch aus heutiger Sicht Rätsel und Fragen aufwerfen und wir können es ja mal einmal durchgehen. Also, nach dem Tod von Uwe Barschel sind seine intensiven Ostkontakte bekannt geworden. Er war mehrfach in der DDR. Es gibt Berichte, dass er da über die Grenzübergänge rein und raus konnte, wie es ihm gepasst hat. Es wird auch bestätigt von seinem damaligen Fahrer. Es ist nachgewiesen worden, dass Uwe Barschel einen guten Kontakt zur damaligen Staatssicherheit hatte und dass er sich sehr häufig hat fahren lassen nach Rostock und nach Warnemünde. Wer in Warnemünde mal war, der kennt das Hotel Neptun. Das ist nicht zu übersehen. Das ist ein riesengroßer Klotz, der von der DDR-Stasi als Objekt genutzt worden ist zum Treffen. Und Uwe Barschel ist in diesem Hotel häufig abgestiegen. Er hat, Steven hat es schon mal gesagt, da gefeiert. Unser Kontakt Sebastian Knauer vom Stern hat uns ein Foto zukommen lassen. In einem zu dem Hotelkomplex gehörenden Gebäude ist das aufgenommen worden, wo man Barschel sieht mit einem langen Strohhalm, wie aus so einem Cocktailglas schlürfen. So ein bisschen Ballermann für Arme, hätte ich jetzt fast gesagt. Oder für Reiche, je nachdem. Und dann gibt es auch noch Hinweise der Lübecker Staatsanwaltschaft, wonach im Kontext dieses Hotels Neptun auch Waffengeschäfte und Geschäfte zur Umgehung von Embargos eingefädelt worden sind.
Ja, und du erinnerst dich, nach dem Flugzeugabsturz hat Barschel ja schon damals gesagt, dass man ihm irgendwie auf den Fersen ist. Vielleicht ahnte der da ja auch was.
Ja, das ist eine Möglichkeit, aber es gibt auch noch eine andere. Was ist denn, wenn das alles in Wahrheit Frauengeschichten waren? Ja, also in der DDR, wenn er da heimlich rübergefahren ist, vielleicht wollte er da einfach auch nur die Sau rauslassen, ja, und konnte da also Dinge tun, die im Westdeutschland nicht möglich waren. Halte ich, in ehrlich zu sein, für deutlich plausibler als irgendwelche zusammenfantasierten Geheimdienstgeschichten.
Aber wenn du Geheimdienst sagst, es sind inzwischen ja wirklich mehrere Leute on the record gegangen, aus dem Geheimdienstmilieu, Ex-Spione oder Leute, die in Geheimdiensten gearbeitet haben, die gesagt haben, ja, mit Barschel hatten wir zu tun. Am prominentesten vielleicht der in den USA lebende Ex-Spion des Mossad, weil der fehlte noch hier bei uns, der heißt Viktor Ostrowski und der hat ein Buch geschrieben, Geheimakte Mossad, und darin kommt Barschel vor, er sei Opfer eines Mossad-Tötungskommandos gewesen, weil er soll sich nämlich 1987 der Abwicklung geheimer Waffengeschäfte zwischen Israel und dem Iran, die es gab, über Schleswig-Holstein widersetzt haben und auch der Ausbildung von iranischen Piloten durch Israel auf norddeutschen Flugplätzen. Ja, der hat gesagt, okay, diesen Mist mache ich nicht mit, und angeblich wollte er mit seinem Wissen darüber auch an die Öffentlichkeit gehen und Und der Der besagte Zürcher Toxikologe Brandenberger, der hat 2010 gesagt, dass die Schilderung des Mordes, wie das der Mossad angeblich gemacht hat mit Gift, sehr wohl zu seiner Obduktion gepasst hat.
Das sind deine Zeugen, ne? Glücksritter, Wichtigtuer und irgendwelche anderen windigen Gestalten, die irgendein Zeug behaupten, um in den Medien vorzukommen. Ich weiß nicht. Es gab auch später noch Interviews. Da hat zum Beispiel der frühere Staatspräsident des Iran, Abul Hassan Bani Sadr, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, gesagt, dass Bashel eine wichtige Rolle im Waffenhandel mit Teheran gespielt habe und er habe Waffenverkäufe nach Teheran organisiert und regelmäßig an Treffen in der Schweiz teilgenommen.
Aha, der Schweiz, siehst du?
Der südafrikanische Waffenhändler Dirk Stoffberg, der 1994 in einem Entwurf einer eidesstattlichen Versicherung angegeben hat, dass Bashel vom späteren CIA-Direktor und noch späteren US-amerikanischen Verteidigungsminister Robert Gates nach Genf bestellt worden sei. Und zu dem Zeitpunkt, als sich Bashel in Genf aufgehalten hat, sollen auch zwei Treffen von Waffenhändlern stattgefunden haben. Aber auch da, ganz ehrlich, dieser Stoffberg ist inzwischen tot. Ein extrem windiger Kerl.
Moment, aber es gibt ein psychologisches Gutachten über Stoffberg. Das kommt zu dem Urteil, dass der durchaus glaubwürdig sei und dass er diese eidesstattliche Erklärung nur skizziert hat und noch nicht abgeben durfte. Das hatte seinen Grund. Kurz bevor er sie abgeben wollte, starb er nämlich im Juni 1994. Offizielle Todesursache. Er und seine Freundin haben angeblich Doppelselbstmord begangen.
Zufall?
Aber ist schon krass.
Ja, also wenn man sich einmal in dieses Milieu dieser Geheimdienstsphären gibt, dann tauchen extrem viele Räuberpistolen auf, die da kursieren. Und wirklich alles aus dieser Halbwelt, was Rang und Namen hat, taucht dann irgendwie im Zusammenhang mit diesem Tod von Uwe Bashel auf. Sogar der selbsternannte ehemalige deutsche Top-Agent Werner Maus, der war nämlich zum Zeitpunkt von Bashels Tod, soll er sich auch in einem Hotel in Genf aufgehalten haben. Und zwar in unmittelbarer Nähe zum Bobby
Bashel. Aber es gab einen Schweizer Privatdetektiv, Jean-Jacques Grissin, der hat laut der Lübecker Ermittlungsakte 1987 für Werner Maus gearbeitet und der hat am Vormittag nach Bashels Tod mit Maus telefoniert und das ist irgendwie mitgeschnitten aufgezeichnet worden. Da hat er gesagt, er soll sich bereithalten, es sei etwas passiert und angeblich hat er irgendwo mal gesagt, er hat Kameras und Wanzen im Auftrag von Maus in einem Zimmer im Borivage angebracht, aber im Abschlussbericht der Lübecker Ermittler heißt es dann, Grissin konnte nicht mehr befragt werden, da er am 9. November 1992 in Zürich während eines Aufenthalts bei einer Prostituierten an einem Herzversagen gestorben ist. Ja, und es gibt Leute, die sagen, er wollte sich noch am selben Tag mit einem BKA-Mann und einem Mossad-Agenten treffen.
Du kannst jetzt noch irgendwelche 20 Geheimdienstfuzzis, die auf irgendwelche wundersame Art und Weise ums Leben gekommen sind, herausziehen. Du wirst mich, fürchte ich, nicht mehr überzeugen. Fakt ist, Schleswig-Holsteins Generalstaatsanwalt Erhard Rex hat 2007, also 20 Jahre nach dem Tod, einen Bericht geschrieben. Und in dem hat er die Thesen und Indizien für die Mordthese einmal bewertet. So, die Bilanz ist so, wie sie mir gefällt, nämlich nüchtern und sachlich. Da steht drin, die meisten Mordtheorien haben sich bei den Ermittlungen als haltlos herausgestellt. Ein Suizid ist nach seiner Einschätzung nach wie vor die wahrscheinliche Erklärung des Todes. Letztendlich allerdings, das räumt er ein, lassen sich die tatsächlichen Umstände, die zum Tode Uwe Bashels führten, nicht mehr klären. Und für die mehrfach und auch von dir hier heute aufgestellte These, wonach Uwe Bashel in Waffengeschäfte verstrickt gewesen sei und in diesem Zusammenhang von interessierter Seite um die Ecke gebracht worden sei, gäbe es, schreibt der Staatsanwalt Rex, keinerlei verwertbaren Indizien. Rex schreibt wörtlich:
Wie eine rote Linie zieht sich durch die gesamten Ermittlungen in all diesen Spuren, etwa 15 an der Zahl, dass nicht ein einziger Zeuge konkret eine Waffengeschäftsverstrickung von Bashel aus eigener Anschauung bezeugt hat. Vielmehr berief sich jeweils ein Hinweisgeber auf einen anderen Zeugen, der wiederum ein Zeuge vom Hörensagen war, der sich wiederum auf einen anderen Zeugen berief, der entweder eine Beteiligung bestritt oder aber sich wiederum auf einen weiteren Zeugen vom Hörensagen berief.
Ich will noch eine Sache sagen, als Ihr Buch mit den Akten, die Sie veröffentlicht haben, 2009 erschienen ist, ist einer der Söhne von Uwe Bashel ja bei der Buchpräsentation dabei gewesen, Christian Albrecht Bashel, der arbeitet als Sportjournalist jetzt, hat sich da auch zitieren lassen und so weiter, deswegen kann man da auch gut drüber sprechen. Wir haben ihn auch kontaktiert
Und er wollte nicht nochmal sich zu dem Fall äußern. Es hat sich auch seit 2009 an seiner Meinung nichts geändert. Er hat mir ge-emailt nur so viel: Ich bin mir 1000%ig sicher, dass es ein Mord war. Wer sich mit Logik und gesundem Menschenverstand mit dem Fall befasst, kann aus meiner Sicht nicht zu einem anderen Schluss kommen. Ich habe in all den Jahren erfahren, dass die öffentliche Meinung und die veröffentlichte Meinung in diesem Fall sehr weit auseinander liegen.
Das kann ich psychologisch und auch für die Eigenentlastung sehr gut verstehen, dass die Familie bei dieser Linie bleibt. Was er mir aber gesagt hat, war, ja, also das ist unsere Linie, aber letztendlich bleibt für mich ein Zweifel, ob es wirklich so war. Und das Nagendste ist eigentlich, dass es keine Klarheit gibt.
Waren Sie an der Entscheidung, dass das Foto überhaupt gedruckt wird und sogar als Titelfoto beteiligt?
War ich. Und die Rechtsabteilung des Sterns war eigentlich gegen Veröffentlichung, sagte, die Interessen der Familie wägen hier höher. Es geht um Verletzung Persönlichkeitsrechte. Die Meinung der Redaktion war völlig gegenteilig, weil Marshall immer ein Mann war, der die Nähe von Journalisten suchte, wenn es ihm genutzt hat. War unsere These eigentlich auch sein Tod und so zynisch oder so tragisch es eigentlich ist, er hat seinen Tod auch letztendlich möglicherweise benutzt, um eine Legende zu schaffen. Und rückblickend, er hat es geschafft. Er hat es geschafft, dass in diesem Todesermittlungsverfahren es keinen Endbericht gibt, der eindeutige Antwort gibt.
Zu Ende ist die Story aber noch nicht. Im Gegenteil, wir haben ja noch nicht geklärt, wie ging es eigentlich politisch in Schleswig-Holstein weiter. Es gab Neuwahlen im Mai 1988. Da wurde dann tatsächlich Björn Engholm durch eine absolute Mehrheit der SPD Ministerpräsident und es folgte eine steile Karriere. 1991 wählte ihn die Bundes-SPD dann zum Parteivorsitzenden und nach einigem Hin und Her, wie man es von der SPD kennt, erklärte er sich dann später auch bereit, Kanzlerkandidat zu werden.
Wurde er aber nicht.
Genau, und jetzt kommt nämlich der nächste Plot-Twist in der großen Barschel-Story. Der Stern kommt 1993 mit einer neuen Pfeiffer-Geschichte. Ja, inzwischen seine Ex-Lebensgefährtin packt aus und erzählt, dass Pfeiffer, Barschels Mann fürs Grobe, seinerzeit 40.000 bis 50.000 D-Mark bekommen hat. Festhalten, von der SPD.
Genau. Und wir sind schon wieder da, wo ich eben einmal war. Der Pfeiffer ist einfach ein komplett windiger, unseriöser Typ. Und alle Menschen, die jemals mit ihm zu tun haben, den bringt er Tod und Verderben. Ja, also im zweiten Fall zum Glück nicht Tod, sondern nur Verderben. Also die SPD kriegt Wind davon, dass der Stern an dieser Sache dran ist und berät sich intern. Was machen wir jetzt? Oh Gott, ja, was ist da genau passiert? Und angeblich outet sich schon damals, erstmals auch gegenüber Björn Engholm, der schleswig-holsteinische Sozialminister Günther Jansen, SPD, als Spender, also als derjenige, der Pfeiffer die 40 bis 50.000 Mark gegeben hat. Jansen sagt, nachdem dieser Skandal stattgefunden und der Pfeiffer öffentlich als der große Bösewicht dagestanden hatte und nie wieder eine Chance hatte, irgendwie einen seriösen Job zu kriegen, da habe der Mann ihm einfach leid getan. Also habe er bei verschiedenen Persönlichkeiten des politischen Lebens um eine milde Gabe für diesen Herrn Pfeiffer gebeten. Immerhin verdankte die SPD ihm was, weil er ja, nachdem er den Engholm zwar erst angerufen und ihm versucht hat einzureden, dass er AIDS haben könnte, das dann immerhin zugegeben hat und dadurch dann die Barschel-Affäre ausgelöst hat. Long story short, das Geld, was der Jansen gesammelt hat, das hat er bei sich zu Hause, zumindest hat er das so behauptet, in einer Küchenschublade aufbewahrt und dem Pfeiffer dann so richtig schön in bar in zwei Briefumschlägen übergeben lassen durch den damaligen SPD-Pressesprecher Klaus Nilius. Und weil die Kohle in der Schublade lag, hat diese Affäre den wunderschönen Titel Schubladenaffäre bekommen.
Genau, und dahinter steckt, dass die CDU natürlich diese Geschichte da, für die die SPD da verbreitet hat, nicht geglaubt hat, sondern die dachten ja, also ist doch offensichtlich, der Pfeiffer war die ganze Zeit ein U-Boot, also ein eingeschleuster Agent Provocateur, sagt man, glaube ich, der also quasi nur so getan hat, als ob er in Barschels Auftrag handelt, um es dann öffentlich zu machen und der CDU zu schaden. Das war dann deren Theorie und das wollten sie dann wiederum in einem zweiten Untersuchungsausschuss aufarbeiten lassen. Der hieß Schubladenausschuss, natürlich, ist ja klar. Ergebnis und dessen Sitzungen. Die SPD habe bereits einige Tage vor der Landtagswahl 1987 von diesen ganzen Spitzeleien, von dem Schmutzkampagnen, die Pfeiffer geplant hat, gewusst. Und die haben sich hingesetzt und haben über Gegenmaßnahmen beraten. Die hatten das also sehr wohl im Blick und waren keineswegs so überrascht von der Bartschel-Affäre, als der Spiegel damit kam, wie sie jahrelang getan haben.
Mhm. Fassen wir es also zusammen. Die SPD hatte die ganze Zeit ihre Finger in dem Skandal von 1987, auch zu einem frühen Zeitpunkt schon. Und dass die Sozialdemokraten so früh Kenntnis von dieser ganzen Geschichte gehabt haben, das hatten Engholm und der damalige SPD-Pressesprecher Klaus Nelius immer energisch bestritten und auch in dem ersten Untersuchungsausschuss zur Barschel-Affäre. So. Und das ist politisch und auch juristisch ein Problem, denn im Untersuchungsausschuss, da darf man nicht falsch aussagen, deshalb gibt es auch immer so viele Erinnerungslücken in diesen Untersuchungsausschüssen. Grüße gehen raus an Olaf Scholz. Und Engholm und Nelius haben sich damit also wegen Falschaussage schuldig gemacht, hatten allerdings das Glück, dass es so spät rausgekommen ist, dass sie wegen Verjährung straffrei geblieben sind. Politisch sah das aber anders aus. Sozialminister Jansen, der musste am 23. März 1993 von seinem Amt zurücktreten und Björn Engholm, dessen politische Karriere endete am 3. Mai 1993, ein Tag, an dem er alle Parteiämter niedergelegt hat und auch als Ministerpräsident zurückgetreten ist. Und der große Hoffnungsträger als SPD-Kanzlerkandidat für die Bundestagswahl 1994, wo Helmut Kohl, Zeitzeugen sagen, durchaus zu schlagen gewesen wäre, da stand er dann nicht mehr zur Verfügung und die Wahl verlor dann für die SPD Rudolf Scharping.
Ja, wenn man sich das überlegt, ne, wenn das nicht rausgekommen wäre mit dieser Schublade, dann wäre nie Scharping gegen Kohl angetreten, sondern der Strahlemann Engholm. Da wäre die Geschichte wahrscheinlich ganz anders verlaufen damals in den 90ern. Man kann es natürlich auch andersrum sagen, wenn es früher rausgekommen wäre, dann wäre er gar nicht erst Ministerpräsident geworden. Ist schon verrückt.
Und wenn Barschel und Engholm nicht solche politischen Hasardeure gewesen wären, dann muss man sagen, sie hätten beide wahrscheinlich von ihrer Ausstrahlung, von ihrem Talent und ihren Netzwerken her womöglich sich große Duelle auf der Bundesebene darum führen können, wer dieses Land regieren darf. Hat halt nicht ganz geklappt.
Ja, also es gibt ja so ein Feld regelrecht und ganze Zeitschriften von alternativer Geschichtsschreibung, was wäre gewesen, wenn an dem und dem Zeitpunkt das und das anders passiert wäre. Also in der Affäre sind mehrere Weichen gestellt worden, das kann man eindeutig sagen. Und ich glaube, man könnte auch sagen, wenn zum Beispiel der Pfeiffer nie ausgepackt hätte, sondern irgendjemand den erfolgreich geschmiert hätte, sodass er schweigt und nie dem Spiegel das alles gesteckt hätte, ja, was wäre dann?
Uwe Barschel lebt, Uwe Barschel lebt.
Denken Sie auch die politische Affäre, die ja eigentlich alles ausgelöst hat, auch den Tod letzten Endes mutmaßlich, hat was verändert an der politischen Kultur in Deutschland, am Umgang von Medien mit Politik?
Große Frage. Also der Umgang mit dem wichtigsten Gut für Journalisten, der Wahrheit, also dass die Verbiegung der Wahrheit nach wie vor in unserem System ein systemrelevanter Teil ist und nicht wegzukriegen ist, das ist nicht zu bestreiten. Deswegen, so viel gelernt haben wir, glaube ich, nicht aus dem Fall Barschel.
Und hat sich's nun gelohnt, den alten Fall nochmal zu beleuchten? Sachen.
Na, sagen wir mal so, der alte Fall taugt auf jeden Fall als Warnung. Auch in unseren aktuellen Zeiten, muss man sagen, wo ja politische Auseinandersetzungen auch mit großer Härte geführt werden, dass man trotz aller Differenzen und trotz des strengen Wettbewerbs bestimmte Grenzen besser wahrt.
Noch Fragen, Niesmann.
Ja, Geier. Muss man nicht eigentlich sagen, dass die Affäre Barschel und auch die Affäre Engholm, die Schubladenaffäre, im Grunde eher zwei Affären Pfeiffer waren? Was wurde eigentlich aus diesem Kerl, aus diesem Rainer Pfeiffer, dem Boulevardjournalisten, über den gleich zwei absolute Spitzenpolitiker gestolpert sind? Warum haben wir den eigentlich nicht hier im Podcast befragt?
Ja, hätten wir gern gemacht, aber er ist leider schon im Jahr 2015 gestorben und zwar wie der Stern. Damals vermeldete, Zitat, keines natürlichen Todes. Ich lese mal die Sternmeldung vor. Am 12. August 2015 war Pfeiffer morgens in seiner Wohnung in Hambergen bei Bremen leblos aufgefunden worden. Der schwerkranke 76-Jährige war offenbar gestürzt und dabei so unglücklich zwischen das Gestänge seines Krankenbetts geraten, dass er sich selbst erwürgte.
Alter Schwede. Also, tja. Bevor du jetzt darüber nachdenkst zu philosophieren, ob er sich wirklich selbst erwürgt hat, sage ich schnell, hast du denn noch Fragen?
Ja, wie geht's eigentlich weiter mit True Crime Politik?
Naja, also erstmal ist es so, dass alle, die diese Folge jetzt gehört haben, auch nochmal alle anderen Folgen einmal hören müssen und dann gibt es erst die neuen Folgen.
Ein paar. Wir haben jedenfalls schon eine lange Liste an Ideen, was man sich nochmal genauer angucken könnte und einiges davon hat mich ehrlich gesagt schockiert. Aber wenn Sie auch noch Ideen haben, schreiben Sie es doch gerne an berlin@rnd.de.
Genau, und bis dahin hören Sie uns jede Woche, wenn Sie mögen, in unserem eigentlichen Job als Hauptstadtkorrespondenten und da reden wir in unserem Podcast Geier und Niesmann über die aktuelle Politik ohne Mord und Totschlag, ohne Intrigen und Gewalt, ohne unschuldige Tote.
Hast du gerade mal die aktuelle Nachrichtenlage geschickt?
Wieso?
Das war True Crime Politik, ein Podcast des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Von und mit Steven Geier und Andreas Niesmann. Musik Mario Sattlau. Stimme Alice Mecke. Producing Jan-Bastian Buck. Neue Folgen überall, wo es Podcasts gibt.